Lebenslänglich. Der Schweizer True Crime Podcast. Mit wahren Kriminalfällen aus der ganzen Schweiz.
Ein Hochstapler, der die Schweiz 40 Jahre auf die Rappe gehalten hat.
Wir erzählen euch hier, wie der Anton Schmidt ganz viele Leute über den Tisch zieht. Hallo zusammen.
Hallo miteinander. Wir sind Shirin Lacher.
Und Daniel Leibacher, und das ist lebenslänglich der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der ganzen Schweiz.
Wir reden hier über Mord und andere Verbrechen. Die Triggerwarnung dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Wenn wir in diesem Podcast auch mal ein bisschen lockerer miteinander reden oder auch mal lachen, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber den Opfern oder anderen Beteiligten gemeint. Hey, mega geil. Wir haben irgendwie in den letzten zwei Wochen, also seit die letzte Folge rausgekommen ist, so viel erlebt. Irgendwie so viel gemacht und...
Voll, wir durften an zwei mega, mega coole Events gehen, beziehungsweise einen haben wir eigentlich selber organisiert, unser erster Live-Podcast, und beim anderen sind wir eingeladen worden an die Swiss Podcast Awards. Das war auch mega, mega cool gewesen. Und ich glaube, wir wollten einfach mal Danke sagen, dass ihr alle da seid und unseren Podcast so regelmäßig hört, unsere ganze Community, die immer wächst, und es ist so cool. Dank euch haben wir auch einen Live-Podcast machen, weil wir ja niemand hören, wir es ja auch nichts bringen.
Ja, ich war wahnsinnig überwältigt gewesen, irgendwie von diesen Menschen, die bei uns am Podcast, also am Live-Podcast gewesen sind. Einfach weil es irgendwie so viel Liebe rum war, so viele Leute, die einfach gekommen sind, um uns zu hören. Und ich hätte mir das irgendwie nie können. Ja, weiß auch nicht. Ich habe mir das nie vorgestellt, dass das mal so weit kommt, dass wir es mit dem Podcast, den wir einfach ins Blaue raus gestartet haben, schaffen, einen ganzen Raum zu füllen, quasi mit Leuten, die uns kommen zuhören können und unseren Podcast live hören können. Auch die Leute, die nachher noch sind, können ein T-Shirt posten und mit uns noch sind, reden und irgendwie sogar ein Foto machen wollen. Und ich war so völlig überwältigt gewesen. Ich bin mega, mega schlecht im Umgang mit Emotionen, von einfach instant davon heulen, wenn ich irgendetwas toll finde. Und ich glaube, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin einfach so, ich bin völlig überwältigt gewesen. Ich glaube, ich habe es immer noch nicht recht realisiert, wo es jetzt eine Woche her ist, seit das passiert ist. Und ich habe es einfach mega, mega schön gefunden. Danke viel, viel mal für alle, die gekommen sind. Es ist mega, mega toll.
Irgendwie habe ich das Ganze dann auch mega müssen verarbeiten zuerst mal. Am Tag nach dem Live-Podcast habe ich zuerst mal mega lang ausgeschlafen. Wirklich, ich schlafe nie so lang aus. Und ich habe einfach so lang geschlafen, weil ich glaube, mein Körper hat einfach müssen mal zur Ruhe kommen nach der ganzen Aufregung. Und dann auch den ganzen Tag habe ich einfach nichts gemacht. Wirklich nichts. Nicht können sozialisieren, nichts habe ich gemacht. Mit niemandem geredet, außer mit meiner Familie. Und ja, irgendwie, ich habe es glaube einfach müssen zuerst checken, was da alles passiert ist, weil alles für coole Menschen da gewesen sind, mit uns geredet haben, ja. Weil auch all das Feedback ist einfach so cool gewesen, so lieb. Ach, ja. Einfach toll.
Ja, und auch merci vielmals für all die, die uns nominiert haben für den Swiss Podcast Award. Es ist mega cool gewesen, dass wir haben dürfen dort sein, all die Menschen gesehen, irgendwie, wo man normalerweise, ja, weiß auch nicht von Social Media oder von den Podcasts oder weiß auch nicht, was könnt. Und man vielleicht auf der einen Seite bewundert und auf der anderen Seite so denkt, hey, geil, wie ihr es macht. Weil wir wissen, das ist ein riesen Bütz, so ein Podcast. Und die meisten, auch nicht alle, aber die meisten machen das einfach aus Motivation raus, machen das auf eigene Initiative und stecken ihre Freizeit dort rein, so wie wir. Und das war mega schön, die Leute zu sehen und mit denen ein bisschen zu schnurren. Und das haben wir nur können, dank dem, dass ihr uns nominiert habt. Darum merci viel, viel mal.
Und vor allem war es irgendwie mega cool, um mit all diesen Leuten mal so ein bisschen zu connecten. Weil wir kennen so die anderen Podcaster und die Leute so ein bisschen von Social Media. Wir folgen einander, unterstützen einander so Podcaster innen. Und ja, irgendwie eben, kennst du so die Leute von online und dann die mal in Real Life gesehen, mit denen auch wirklich zu reden und auszutauschen und dann auch mega, mega fest freuen, wenn jemand von denen gewinnt, die man kennt und schon lange unterstützt und Kontakt hat. Das war so cool und die ganze Atmosphäre einfach mega, mega nice.
ja, ich glaube, am meisten haben wir uns gefreut für die liebe Angela, Miss Finance vom Podcast Money Matters. Einfach weil wir mit ihr auch schon irgendwo Kontakt hatten. Ich habe da schon mal einen True Crime-Tipp gegeben, dass ihr unbedingt dort mal reinhören müsst. Und sie hat es so verdient, sie hat selber überhaupt nicht erwartet, dass sie den Preis abräumt und hat so Freude gehabt. Und darum, ey, ich mag sie ihr so gönnen. Sie hat gesagt, sie wärmt ihn auf für uns für nächstes Jahr. Also von dem her, wir nehmen ihn dann gerne. Nein.
Nicht in der Kategorie Wirtschaft vielleicht, wie sie, aber hoffentlich süssig gemacht.
Wir haben jetzt heute keinen normalen Fall, oder besser gesagt, mal einen normalen Fall, aber nicht normal aufgenommen, wie wir es normalerweise machen. Ihr hört jetzt nämlich den Live-Podcast von der Pestalozzi-Bibliothek am letzten Freitag. Und für die, die sie jetzt hören, schon am vorletzten Freitag, fällt mir gerade auf. Aber das ist ja gleich. Genau.
Wir haben das Ganze aufgezeichnet, damit auch die Leute hören können, die nicht dabei sind, natürlich. Und alles, was rundum so passiert ist, Pre-Talk und wenn wir nachher noch geredet haben, bleibt natürlich am Live-Event. Aber da gehört da eigentlich einfach der Fall. Und die Qualität ist natürlich nicht die allerbeste, weil es halt wie nicht möglich war, mit unseren eigenen Mikrofons aufzunehmen, die wir mal sonst brauchen. Darum ja, aber wir haben uns mega fest Mühe gegeben, dass es gleich einigermaßen okay tönt und dass man es gut hören kann. Ah, und vielleicht noch, wieso wir diesen Fall ausgewählt haben. Das Thema vom Bibliothekswochenende war zu Tisch. Und wir haben uns überlegt, da wir etwas dazu passen, wo jemand oder mehrere Leute über den Tisch gezogen werden. Und darum haben wir einen Fall von einem Hochstapler und Betrüger gewählt. Viel Spass beim Hören.
Alle Namen, außer der vom Täter und der von der Politikerin Jasmin Hutter, haben wir geändert. 1959 wird der Anton Schmidt geboren. Seine Kindheit war nicht wahnsinnig spektakulär. Und es gibt eigentlich auch nicht viel, was man so über seine ersten Jahre herausfindet. Der Toni, wie man Anton auch nennt, wird nämlich erst anfangs 20 so richtig auffällig. Im zarten Alter von 21 wird er mit undeckten Schecks verwünscht. Zwei Jahre später wird er dann wegen dem vor Gericht zu einer 10-monatigen Haftstrafe verurteilt. Das aber nur bedingt. Das heisst, dass die Strafe zwar im Strafregister eingetragen wird, der Toni muss dafür aber nicht ins Gefängnis. Es gibt sozusagen eine Probezeit und die wird vom Gericht dann so festgelegt und bei ihm sind jetzt das 5 Jahre. Wenn er es also schafft, während diesen 5 Jahren nicht straffällig zu werden, dann muss er die 10 Monate nicht im Gefängnis absitzen. Wenn er jetzt aber wirklich wieder würde, irgendwie undeckte Schecks ausstellen oder irgendwelche Urkunden fälschen etc., dann nachher, ja, würde er halt davor belangt. Und wer hat es gedacht, tatsächlich schafft es der Toni nicht, die 5 Jahre durchzuheben. Kurz bevor die Probezeit nämlich abgelaufen ist, fälscht er wieder ein Dokument. Diesmal ist es ein Diplom von der ETH für den Abschluss als Fitnesstrainer. Er will damit eigentlich einfach einen besseren Job an Land ziehen, war aber zu faul dafür, um für das zu studieren. Tatsächlich wird er dann wieder verwünscht, wo er mit dem Diplom eben einen Job bekommen will. Und er wird dann in Bülach wieder zur gleichen Strafe verurteilt. Das heisst, wieder zu 10 Monaten, aber wieder bedingt. Seine Probezeit vom letzten Mal die wird auch wieder verlängert. Das heisst, er ist jetzt eigentlich 2-mal verurteilt und 2-mal zu einer bedingten Strafe. Und man muss sagen, das Ganze war 1987. Heute würde er höchstwahrscheinlich schon sicher mal eine von beiden Strafen müssen absitzen, wenn er da 2-mal verurteilt wird. Damals hat man aber noch so ein bisschen gern gehabt, wenn man die Täter und Täterinnen noch nicht gerade eingesperrt hat, weil man einfach gehofft hat, dass sie dann nachher schneller wieder resozialisiert werden können. Anstatt dass er jetzt aber endlich mal auf den Hosenboden gehockt wäre und sich eine Runde zusammengerissen hätte, schaltet er jetzt noch einen Gang auf. Er hat nämlich gemerkt, dass die ganze Sache mit diesen Diplomfälschen und diesen Jobsuchen recht aufwendig ist. Und zudem auch noch riskant, weil er ist ja beides mal verwünscht wurde. Und darum holt er jetzt sich das Geld ganz auf eine andere Weise. Aus welchem Grund auch immer ist der Anton ein Charmeur. Und er kommt an bei den Frauen. Oder auf jeden Fall bei ein paar.
Wir schauen ihn gerade einmal an. zwar nur verpixelt oder halt mit Balken auf dem Kopf, aber wir können uns da nicht so ganz vorstellen, dass dann schon mehr war. Aber ja.
Irgendetwas muss er haben. Genau. Das wissen wir auch nicht. Genau. Er fängt dann etwas an mit einer, die dann auch schwanger wird von ihm. Und was er ihr alles erzählt hat, dafür, dass er sie um den Finger wickeln konnte, und was von dem alles gelogen ist, das lässt sich leider nicht mehr so gut rekonstruieren. Aber was klar ist, er hat ihr auch das Geld aus der Tasche gezogen. Und als seine Tochter dann 1991 auf die Welt kommt, muss Toni wieder einmal vor Gericht. Nicht nur, weil er seiner Freundin das Geld aus der Tasche gezogen hat, sondern auch noch ganz viele andere Leute. Wegen Betrügereien muss er dann 2 Jahre ins Käfi. Das bestimmt das Zürcher Obergericht. Weil aber die Probezeit von der vorherigen Strafe immer noch nicht abgelaufen ist, kommen hier noch 20 Monate dazu. Also die 20 Monate, die er vorher bedingt bekommt. Er sitzt jetzt also für etwas mehr als 3 Jahre im Knast. Ja, und was soll ich sagen, wenn der Anton, als er wieder zum Käfig rausgekommen ist, einfach nachher ein normales Leben gelebt hat, würden wir heute wahrscheinlich nicht über ihn reden.
2004 kommt der Anton in der SRF-Sendung 10 vor 10. Dort tritt er als Ruhesfilter-Experte auf und beschimpft die damalige SVP-Nationalrätin Jasmin Hutter als Lügnerin, aber ganz von vorne. Der Anton arbeitet zu dieser Zeit bei einer Firma, die Ruhesfilter verkauft. Das sind Filter, die an Bau- und Landmaschinen so angemacht werden müssen, damit nicht so viel Ruß in die Luft rauskommt und damit die Luft nicht verpestet wird. Weil, wenn die Leute da einschnuppern, ist das nicht so gesund. Auf jeden Fall hat dann Jasmin Hutter als erste politische Aktion in ihrem Amt eine Motion eingereicht, um die Filterpflicht zu stoppen. Und in der Schweiz war es dort mal eine Pflicht, um das an jede Maschine anzutun. Die Filter kosten aber sehr viel und darum sagt Jasmin Hutter, dass es keinen Sinn macht, um die einzubauen.
Es nützt nichts, wenn ich darauf einen Filter aufbaue, der nicht richtig funktioniert. Wegen dem ist er genau gleich krebserzeugend, die Partikel, die rauskommen. Darum sage ich, wir brauchen einfach eine saubere Lösung. Warten wir noch ein paar Jahre, bis wir die saubere Lösung haben und dann sagt gar niemand mehr etwas.
Da meint sie, weil halt auch in der EU überall das Gesetz nicht gilt mit diesen Filtern. Und sie sagt, es bringt sowieso nichts. Der Anton meint da aber etwas anderes dazu.
Ich kann nicht verstehen, dass eine Motion eingereicht wird, die auf ganz klar auf einer Lüge basiert. Und weiss ich nicht, wie viele Nationalräte, natürlich alle von der SVP, also Parteigenossen, mit unterzeichnet. Und ich bin überzeugt, die haben keine Ahnung, von was sie reden.
Genau. Sie haben dann auch mal gesehen mit Gesicht und, also, ja. Und auch mal reden gesehen. SRF hat dann mit einem Nasentuch-Test die Filter getestet und geschaut, ob die wirklich etwas bringen oder eben nicht. Und da ist jetzt mal zuerst mit Filter, nachher ohne. Da bleibt es natürlich weiss. Und da ist ohne Filter. Ja. Also, ein bisschen etwas haben sie schon genützt. Für uns als Laie sieht es aus, als wäre es eigentlich mega gut. Und auch in der Wissenschaft war es, dass 99% vom Ruß zurückhalten. Für Jasmin Hutter war das nicht genug gewesen, aber ja. Auf jeden Fall reicht der Anton dann aber eine Klage gegen Jasmin Hutter ein, weil ihre Motion schadet dem Geschäft, also in der Firma, die er arbeitet. Weil viele Leute tun jetzt durch die Motion an den Filter zweifeln und kaufen darum auch nicht mehr ein. Und ja, darum im Geschäft, wo der Anton arbeitet, gibt es ganz viel Geldverlust in Millionenhöhe. In den Medienhäusern läutet währenddessen ununterbrochenes Telefon. Leute beklagen sich über den Ruhesfilter-Experten von dem SRF, von der SRF-CVC-Sendung. Der Anton Schmid sei nämlich ein vorbestrafter Betrüger. Es meldet sich zum Beispiel ein Gastronom von Engelburg. Und dann kommt die Geschichte zum Vorschein. Der Anton erzählt dem Gastronom, dass sein Bruder zu Rio ein grosses Reisebüro hat. Für Tourismusgeschäft zu Brasilien muss er jetzt eine neue Firma gründen. Er fährt mit einem beschrifteten Hotelbus zu ihm und dann können sie alles besprechen. Der Gastronom zahlt am Anton dann 75'000 Franken. Die ganze Geschichte ist aber nur vorgegaukelt. Der Hotelbus hat den Toni von einem Garagist, der noch mit einer falschen Quittung überlistet hat. Er hat den Bus nur genommen, damit der Gastronom im EH glaubt und die Hotelgeschichte abkauft. Der Anton sackt das ganze Geld ein und lässt den Gastronom 75'000 Franken ärmer zurück. Ein Journalist sammelt dann all die Fakten, die wir jetzt schon über den Anton gehört haben, zusammen und tut so seine kriminelle Vergangenheit rekonstruieren. Er ist fasziniert von dem hinterlistigen Betrüger und will ihn kennenlernen. Der Journey gibt vor, dass er über die Partikelfilterproblematik berichten will, aber viel mehr interessiert ihn eigentlich, ob der Anton wieder irgendeinen Betrug im Schild führt. Wegen seiner Ausrede, also dem Journey seine Ausrede, dass er über die Filter berichten will, lässt sich der Anton natürlich dann fotografieren und gibt ganz breit Auskunft. Nach dem Gespräch lockt dann der Reporter den Chef vom Anton, also den Chef von dieser Firma, unter einem Vorwand raus, und zwar ohne Anton. Dort weitet der Chef, der Peter, ihn in die kriminelle Vergangenheit von seinem Mitarbeiter ein und zeigt auch Strafvorteile von Brenner. Dazu sagt er auch, dass bei einer anderen Staatsanwaltschaft auch noch ein Verfahren in Gang gegen ihn ist. Zuerst ist der Peter geschockt, fängt sich dann aber schnell wieder. Er verteidigt seinen Mitarbeiter. Der Toni sei ein Tüchtiger und er gibt ihm gerne eine Chance in seinem Geschäft. Nachher konfrontiert der Journalist Anton noch selber und der gibt sich wie ein Mediensprecher. Er sagt, ich verweise auf die Strafuntersuchung. Nach 2 Jahren, 2006, läutet Peter dann am Journalist an. Er erzählt am Telefon, dass er den Anton jetzt angezeigt hat. Hätte doch nur auf sie gelassen, sagt Peter am Telefon. Der Anton hat nämlich seine Stellung als Verkaufsleiter missbraucht. Er hat Filter verschenkt und höhere Rabatte ausgesprochen, wo es eigentlich gar nicht gegeben hat. Und falsche Offerten erstellt und so weiter. Der Peter ist natürlich mega enttäuscht vom Anton und es gibt in der Firma jetzt etwa einen Schaden von 300'000 Franken. Zum Beispiel hat der Anton einer Firma einfach 6 Filtersysteme geschenkt und 3 nur berechnet. Genau. Irgendwann kommt dann der Anton nicht mehr arbeiten und darum hat Peter da eigentlich alles herausgefunden, weil er ein bisschen nachrecherchiert hat. Der Anton hat dann Peter gesagt, er hätte einen Herzinfarkt. Ein ärztliches Zeugnis kann er aber nicht zeigen. Mittlerweile hat dann der Anton irgendwann zu der Konkurrenz gewechselt, also eine andere Firma, die auch mit diesen Ruhesfiltern handelt. Der Reporter macht sich dann wieder auf den Weg zu der neuen Firma und wird dort den Anton konfrontieren mit den Vorwürfen von Peter. Er bestreitet natürlich alles. Der Journalist spricht den Anton dann auch noch auf seine Herzprobleme an. Er fragt, ob er das Herzmedikament dabei hat, weil die muss ja eigentlich jeder Patient, der mal einen Herzinfarkt hatte, haben. Dann schreitet aber am Anton seinen jetzigen Chef ein. Er fragt, was denn am Schurni einfällt, verlangen, dass der Anton seine Herzmedikamente zeigt. Und wie auch letztes Mal verlaufen die Warnungen vor dem Anton im Sand. Der neue Arbeitgeber lässt sich nichts sagen vom Journalist. Auch er gibt dem Anton eine Chance in der Firma. Der Anton hat nämlich schon voraus von dem laufenden Strafverfahren erzählt und darum war der Chef auch nicht geschockt, als der Journalist gekommen ist und alles erzählt hat. Im Sommer 2007 schreibt die Zürichsee-Zeitung einen Artikel über ein grosses Projekt in Brasilien. Der Artikel ist auf der Titelseite und es ist die Rede davon, dass Rio de Janeiro Ruhespartikelfilter in 2000 Stadtbus einbauen werden. Die erste Mechaniker-Crew an 6 Leuten ist schon unterwegs auf Rio. Und da ist natürlich der Anton mit 5 anderen Leuten. Für den Aufenthalt Rio stehen 2 Wohnungen mit schönster Lage zur Verfügung. Über das Erlebnis führen die Filtermechaniker eine Art Internet-Tagebuch. Das Partikelfilter-Team berichtet fast täglich vom südamerikanischen Abenteuer. Am 3. August schrieb zum Beispiel ein gewisser Heiri, dass der Toni gerade ihnen die Arbeitsplätze gezeigt hat. Wir konnten dann die Werkstatt besichtigen und Anton zeigte uns unsere Arbeitsplätze. Die Werkstatt ist nicht, wie wir es kennen, aufgebaut, jedoch zweckmäßig und auf optionale Arbeitsabläufe aus- und eingerichtet. Während des Rundgangs eröffnete uns Anton, dass die Werkstatt zwischen Favelas, also Slums, liegt in welchen sich bekriegende Mafiabanden niedergelassen haben. Diese pflegen jeweils ihre Freundschaft mit gelegentlichen Schusswechseln, sobald die Dunkelheit Einzug hält. Dies zeigt sich auch in den Löchern im Blech, der Slums und auch der Werkstatt. Da ist ein Eintrag von ganz am Anfang von diesem Aufenthalt Südamerika. Später kommen dann Einträge von Grillfesten, Ausgang, Shoppingtouren und Poollenzen am Pool auch noch dazu. Da ist auch ein Eintrag. Ich sitze im Garten und habe mein Frühstück genossen, bei viel Vogelgezwitscher. Es tönt fast wie im Urwald. Da schrieb ein junger Mechaniker. Dazu postet dann auch noch Fotos von allen Mechanikern am Essen, beim Wasserballspielen oder bei einem Besuch im Fußballstadion zu Rio. Sieben Jahre später tönt es in diesem Fußballstadion so, wie wir es jetzt gerade gehört haben. 2007 ist aber das Fußballfieber noch nicht ausgebrochen und dort steht immer noch Faulenzen an der Tagesordnung. Darum haben wir jetzt hier gerade auch noch ein Bild vom Anton Schmid, wo er am Pool am Sinnele ist und seine Wampe am Brünen ist.
Da ist es nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Warte, du weiter erzählen.
Zeig es gerade. Das Tagebuch wird immer voller mit ganz viel Erlebnis, mit speziellen Erlebnis, aber vom Filtereinbau ist nie drin. Irgendwann schreibt dann einer der Mechaniker ins Tagebuch, dass der Anton ihnen gesagt hat, dass der Zoll die Ware, die geliefert wird, also die Filter genau untersucht und darum da so lange geht, bis die mal ankommen. Auch der ehemalige Chef von Anton findet irgendwann das Online-Tagebuch und läutet wieder am Schurni an. Und da ist der Anton.
Er hat etwas länger gebraucht, weil er ist etwas unsportlich.
Ja. Der ehemalige Chef findet dann eben das Internet-Tagebuch, lässt es auch ganz genau und läutet dann am Schurni an. Eine halbe Stunde später sitzen sie zusammen im Büro vom Chef und dann erzählt der Chef dem Reporter alles, was er weiß, und zwar, dass die ganze Aktion in Brasilien eine Lüge ist. Die Geschichte mit der Stadtbus hätte Anton nämlich schon bei ihm im Geschäft vorgeschwärmt und über die geredet, die er noch dort geschafft hat. Jetzt schafft er ja bei einer neuen Firma. Und dort mal hat er keine Bestätigung und keinen Vertrag können bringen und darum hat Peter den Rio-Deal dann auch nicht zulassen. Zurück in der Redaktion lässt der Reporter einen Kollegen, der Portugiesisch redet, mal zu Brasilien anrufen. Er fragt dann, ob die Partikelfilter eingebaut werden und fragt ein bisschen dem Projekt nach. Der Leiter von der Umweltschutzbehörde zu Rio sagt dann aber, dass er noch nie etwas von dem gehört hat. Und ja, vielleicht hat der Anton da alles einfach nur erfunden, um eben zu Brasilien am Pool zu chillen und einfach nichts zu machen. Er nimmt dann mit dem aktuellen Chef von Toni, also der Schurni nimmt mit dem aktuellen Chef von Toni zweites Mal Kontakt auf und dann sagt er, er lese das Tagebuch, das Online-Tagebuch, und er findet es mega spannend, aber wieso denn da nie die Rede ist von diesen Filtern? Ja. Dann einen Tag später kommt die Antwort von dem Chef und der sagt, der Deal sei durch eine dritte Firma zustande gekommen und der Anton spreche fließend Landessprache, also Portugiesisch, und das sei natürlich von Vorteil. Darum ist auch er jetzt der technische Leiter und muss die Vorbereitung für die Montage überwachen. Sie haben das Ganze noch nicht eingebaut, weil die Behörden in Brasilien eben die Filter genau überprüfen. Da bestätigt auch der Chef. Darum verzögert sich alles. Und zum Schluss sagt er noch, wir stehen nach wie vor hinter dem Anton. Es sei doch auch okay, wenn er am Wochenende mal am Pool chillt. Jetzt hat der Schwoni definitiv genug gehört und gewartet. Er lässt Katz aus dem Sack. Er schreibt am Chef vom Anton, dass die Umweltbehörde in Brasilien nichts von der Reaktion weiss. Der Chef ist genervt vom aufdringlichen Journalist und sagt ihm, wenn er irgendwelche Fragen oder Probleme zu dem Projekt hat, dann soll er mit dem Anton persönlich reden, und weil er hat ja schließlich eben den Überblick über das ganze Projekt. Das macht er dann auch und läutet am Anton an mit der Frage, bei welchem Busunternehmen er den Filter einbaut. Der Anton sagt, die Firma von ihm habe schon schlechte Erfahrungen gemacht, wenn sie über ihre Projekte redet, darum sagt er da nichts dazu. Ein paar Wochen später wird dann aber auch dem Chef von Anton klar, dass die ganze Crew zu Basile eigentlich gar nichts macht, außer die Freizeit geniessen und zu lallen. Auch der zweite Chef ist auf den Profibetrüger Anton Schmid eingekehrt. Der Chef gibt später auch zu, dass der Toni wirklich nie die Dokumente gehabt hat und darum der Auftrag zu Basile gar nicht bestätigt werden konnte. Also wieder mal alles erstunken und erlogen. Der Chef von der Filterfirma bleibt auf einem Schaden von einer 250.000 Franken sitzen. Und das nur, weil der Anton mit 5 anderen Mechanikern ein paar Wochen zu Basile Ferien gemacht hat und das beste Leben gelebt hat. Die Mechaniker fliegen dann irgendwann wieder heim. Der Anton weiß aber mittlerweile, dass er aufgeflogen ist und darum hat er aktuell keinen Grund, um wieder in die Schweiz zu kommen. Er genießt Basile gerne noch etwas zu fest. Der Anton hat mit dem Filterdeal aber nicht nur seine eigene Firma betrogen, sondern auch einen Vermögensberater, den Walter. Der Anton sagt ihm, dass er Rechtsanwalt und Besitzer von einer Firma ist und stellt ihm sein grosses Projekt von Rio vor. Die Firma, die am Anton zu gehören, existiert aber gar nicht. Und so luchset der Anton dem Walter 800.000 Franken ab. Nach ein paar Monaten kommt Toni wieder in die Schweiz. Dort wird er zwar am Flughafen verhaftet, kommt aber nach 4 Tagen wieder frei. Als der Vermögensberater damit überkommt, weiß er, dass der Anton wahrscheinlich wieder auf Brasilien abgereist ist. Weil bevor er gemerkt hat, dass der Anton ihn betrügt, hat er für den Anton zu Brasilien eine Villa gemietet. Der Walter fliegt am Anton direkt hinein. Dort ankommt, steht er aber vor verschlossenen Türen. Der Anton hat alle Schlösser ausgewechselt bei der Villa und darum kommt der Walter natürlich nicht rein. Im nahegelegenen Hotel trifft er ihn aber zufällig. Der Walter redet mit dem Anton und der Anton verspricht, alles zu regeln. Er sieht aber sein Geld nie mehr. In eine nicht existierende Firma zu investieren, ist eigentlich schon genug schlimm. Aber dann auch noch so etwas von der Justiz mit überzukommen, da findet der Walter unverständlich, dass der Täter, also der Anton, einfach wieder Golo geworden ist. Und auch Anton, sein Chef von der Filterfirma, findet, dass die Justiz eine Mitschuld hat. Beide sagen, dass es doch nicht ginge, den Gauner nach 4 Tagen Untersuchungshaft schon wieder freizulassen. Die Untersuchungshaft ist nämlich eigentlich da, damit die Flucht und Wiederholungsgefahr nicht so groß ist. Aber der Anton hat seine Chance natürlich sofort genutzt und ist abgehauen. Verständlich. Darum finde ich, ist es schon nicht so eine gescheite Entscheidung, um dann einfach die Täter wieder freizulassen. Wenn eben die Fluchtgefahr besteht, der Untersuchungsrichter rechtfertigt sich aber auch so. Es bestand weder Flucht noch Fortsetzungsgefahr. Dass Herr Schmid die Schweiz verlassen würde, entsprach nicht meinen Erwartungen. Er sei ja schließlich wieder freiwillig in die Schweiz zurückgekehrt. Der Chef vom Filterunternehmen sagt dem Untersuchungsrichter, ich finde es unglaublich, dass der Anton das Vertrauen von mir und von anderen so dermaßen ausgenutzt hat. Der Untersuchungsrichter meint darauf aber nur, ach, sie werden nicht die Letzte sein. Und da fällt er recht. Ende Mai 2008 erhebt die Staatsanwaltschaft in Schweiz die Anklage gegen den Anton. Ihm wird vorgeworfen, die Firma betrogen zu haben, der er angestellt war, den Vermögensberater Walter hinter das Licht geführt zu haben und dann auch noch seine Taten gegenüber Gastronom, weil dort hat er ja auch verarscht. Und dazu hat er zwischendurch irgendwann noch einen Maler überlistet mit den gleichen Maschen wie auch beim Gastronom und dem Vermögensberater. Er hat nämlich den Maler dazu gebracht, um sich an der Firma zu beteiligen, die nicht einmal existiert, und darum hat er weitere 100.000 Franken ergaunert. Für all das verurteilt ihn das Gericht Schweiz am 21. November 2008 für ein Jahr Gefängnis. Der Anton ist aber immer noch zu Brasilien. Es kommt aber bald die Meldung, dass er nicht mehr ganz so sein Dolce Vita am Geniessen ist, weil er ist zu Brasilien festgenommen worden und sitzt jetzt in einem Verlies. Er hat nämlich auch dort nicht können lassen mit seinen Betrügereien. Er hat sich als wohlhabender und spendabler Investor ausgegeben. Er hat sich eine Filterfabrik bauen, eine Strassenkinderorganisation mit 1,5 Millionen unterstützen und 20 Millionen in eine Fabrik, Hotels und sogar eine Ferieninsel investieren. Wir kennen es ja nicht anders, alles gelogen. Das Gericht im Kanton Schweiz hat übrigens den Schaden von der Filterfirma nicht als Straftat angesehen, die andere Taten aber schon. Da, weil die Filterfirma ihn halt eingestellt hat und sozusagen selber schuld ist, weil sie nicht explizit gesagt haben, was für Rabatt und so, dass sie aussprechen darf und welche nicht. Nach 2 Jahren hat dann der Anton Brasilien den Anton in die Schweiz überstellt. Der Anton ist mit seinem Anwalt gegen das Abwesenheitsurteil vorgegangen. Dann hat das Schweizer Gericht ihn aber endlich mal mit Hut und Knochen vor sich gehabt. Der Anwalt argumentiert, dass im Auslieferungsantrag die Straftaten gar nicht draufstehen. Da hat er recht. Der Richter hat tatsächlich beim Auslieferungsverfahren vergessen, die früheren Delikte draufzuschreiben. Darum bleibt am Gericht nichts anderes übrig, als das Verfahren gegen den Anton Schmidt vorläufig einzustellen und das Abwesenheitsurteil aufzulösen. Nach einem Monat startet die Anklage aber ein neues Verfahren. Damals mit den ganzen Delikten schön brav aufgelistet. Und dann ist es auch juristisch korrekt und sie können ein neues Strafverfahren anfangen. Dann wird er auch zur Rechenschaft gezogen. Wo dann der ganze 2012 die Schweiz verhandelt wird, glänzt der Anton aber wieder mit seiner Abwesenheit. Er ist nämlich jetzt in einer Villa in Österreich.
Für seine nächste Kuh schlüpft Toni in seine Lieblingsrolle. Nämlich die von einem reichen Mann. Normalerweise ist er ja eigentlich ziemlich leger angelegt und ja, er kann so recht gut das Vertrauen von seinen potenziellen Opfer gewinnen, weil er halt einfach einer ist von ihnen. Sagen wir es mal so, der Toni hat, wie wir vorher auch gesehen haben, nicht unbedingt die vorteilhafteste Figur, wenn man das so sagen darf. Er ist recht unsportlich und vor allem halt eben in Brasilien hat er sich recht gegeben, weil er ja nichts mehr machen musste und ist nur auf dem Liegestuhl gelegen. Mit dem Anzug und dem Hemdli, den er jetzt aber anlegt, sieht er eigentlich ziemlich anständig aus und er kann so seinen Bauch verstecken. Er wirkt automatisch viel reicher. Er hat jetzt die Rolle eines Millionärs, einem Besitzer eines österreichischen Flugzeugunternehmen, ich nenne ihn jetzt Alfons. Ihm legt er sein ganzes Lügenpaket vor die Füße. Er erzählt ihm, er sei eigentlich in Brasilien sesshaft, habe dort mit seinem Bruder zusammen eine Lederfirma. Zudem sei er der Chef des grössten brasilianischen Reiseveranstalters. Von dem kann er auch mehrere Briefe vorweisen, die den Posten als Chef bestätigen. Und er gaukelt am Alfons vor, dass er stinkend reich ist und eröffnet ihm dann, dass er jetzt in seine Flugzeugfirma investieren will. Toni behauptet, dass er selber ein Flug in den Heimen hätte. Das sei aber nur für Kurzstreckenflüge gedacht und darum braucht er jetzt einfach ein zweites. Am liebsten hätte er einen Falcon für 41,7 Millionen. Das wäre ungefähr so eins, das ist jetzt ein bisschen ein neueres Modell. Aber ich bin nicht so flugzeugaffin, darum das wäre einfach ungefähr das Flugzeug, das er hätte wollen. Dazu würde er eben noch 10 Millionen in das Geschäft investieren. Und um das alles noch unterstreichen, legt er ein Schreiben vom Juristen auf den Tisch. Der lobt Toni im Brief aufs Höchste. Er sei der Beste und der Grösste und hätte so viel Geld und würde in so viele Sachen investieren. Und natürlich ist das Schreiben aber natürlich auch gefälscht und der Jurist gibt es eigentlich gar nicht. Aber wer hätte es gedacht, am Anton sein Plan der geht auf. Der Alfons will auf keinen Fall den stinkreichen Investor verlieren. Er stellt ihm darum sofort ein Büro mit allem Drum und Dran zur Verfügung. Plus einen wunderschönen, teuren, schwarzen Mercedes. Und das ist dann auch das letzte Mal, wo der Alfons den Toni sieht. Der macht sich jetzt nämlich mit seinem schicken Schlitten aus dem Staub. In Polen lernt er in einem Hotel eine Frau kennen und bei der jammert er, dass ihm jetzt gerade sein Portemonnaie ins WC runtergefallen ist. Jetzt kann er armen Tropf nicht einmal mehr sein teures, schönes neues Auto tanken und er macht der Frau natürlich hübsche Augen und flüstert ihr zu, dass er sich jetzt gerade Hals über Kopf in sie verliebt hat, so Liebe auf den ersten Blick. Und da packt sie ihr das Portemonnaie aus und gibt dem Anton 2'000 Franken.
Irgendwie erinnere mich der Anton so ein bisschen an Tinder-Swindler. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist auch einer, der ganz viele Leute über den Tisch gezogen hat. Und zwar hat er Frauen im Internet über Tinder kennengelernt und dann hat er Geschichten vorgegaukelt und gespielt, dass er mit ihnen zusammen ist. Und schlussendlich hat er es dann auch einfach abgezogen mit Geld, weil er irgendwie gesagt hat, dass er gerade auf der Flucht von seinen finden. Und ja, auf jeden Fall hat er dann sehr viel Geld damit gemacht. Und, ja.
Bei diesen Frauen ist er dann auch immer noch abgehauen. Und das macht jetzt nämlich auch der Anton. Mit diesen 2000 Stutz hält er jetzt ab, lässt seine neue Geliebte hocken. Und auf ein paar Umwegen kommt er dann noch im gleichen Jahr zu Pleiskirchen an. Das ist etwa 90 km östlich von München. Ein kleines Dorf mit gerade mal 2400 Einwohnenden. Die Gemeinde hat zwar einen Golfplatz und ein Hotel, aber sonst eigentlich nicht wirklich etwas Spektakuläres. Das Rest im Hotel wird von einer Frau geführt. Ich nenne sie jetzt mal Franziska. Ihr erzählt er, dass er in Brasilien auch Koch war. Und natürlich mit seinem charmanten Blick, den wir ja, jetzt uns alle sehr gut vorstellen können, ja, zieht er sie zu sich. Und wer hat es anders gedacht? Franziska verliebt sich ein bisschen in ihn. Und sie stellt ihn als neuen Koch an. Vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass sie vielleicht ein bisschen Mitleid hat mit ihm, weil er hat ihr nämlich erzählt, dass er zu Brasilien entführt worden sei und ihm dann ein Hoden abgeschnitten worden sei. Überprüft hat das eigentlich nicht wirklich einmal jemand, oder es wäre nichts davon öffentlich, aber es ist nicht das einzige Mal, wenn er die Geschichte auspackt. Er hat die auch schon mal vor Gericht auspackt und einfach gesagt, in Gefangenschaft in Brasilien sei ihm ein Hoden abgeschnitten worden und er sei ja so ein Armer. Franziska und am Besitzer vom Golfcenter erzählt er jetzt, dass er in Brasilien natürlich ganz viele reiche Leute kennengelernt hat, die ganz sicher sehr gerne so 10 Millionen in das schöne Resort würden investieren. Und dann würde er natürlich anfangen mit dem Hotel, wo das Rest eben dazugehört. Das Hotel hat 25 Suiten und eigentlich dringend wieder mal ein bisschen eine Erneuerung nötig. Den Leuten von Pleiskirchen kommt der Anton darum wie geschliffen. Sie nehmen ihn auf und wo dann die ersten Handwerker kommen, die sich schon mal mit der Küche vom Resti beschäftigen wollen, führt er sich auf wie der Chef. Er kommandiert sie um und wirklich Brust raus und da bin ich und ich sage euch jetzt, was durchgeht. Das stört aber eigentlich von denen im Resort niemand, weil irgendwie führt sie das Getue dazu, dass das Resort gar keine Anzahlung muss zahlen, weil sie einfach im Anton so fest vertraut, dass er das zahlt, weil er ist ja schließlich so ein toller Chef. Der Anton Schmid schafft es wirklich, jeden und jede über den Tisch zu ziehen. Irgendwann ist das Restaurant für 63'000 Franken ausgebaut und im Koch wird dann das Ganze ein bisschen zu heiss, weil jetzt geht es nämlich ums Zahlen. Am Morgen, um 4:30 lässt er das Dorf hinter sich, mit einem guten Gefühl von Macht und 9'000 Franken aus der Kasse des Hotels in der Tasche. Der Resort ist jetzt dank dem Toni um 72'000 höher leichter. Für ihn geht es jetzt auf direktem Weg an die Costa Blanca. Dort spaziert er wieder in ein Restaurant hinein und kommt aus irgendeinem Grund einen Job als Koch über. Entweder er wirklich tatsächlich so gut kochen konnte oder man hat ihn einfach nie irgendwie eine Probe schaffen oder mal macht da mal so ein Antergott oder so. Ja. Aber auch diese Küche hat nicht wirklich lange etwas von ihrem neuen Mitarbeiter. Meinem Bootsverkäufer erzählt er nämlich, dass er in Brasilien Kinderheim unterstütze und jetzt gerade eine Leukämie überlebt habe. Jetzt will er sich für den harten Kampf gegen Krebs ein bisschen belohnen, dass er jetzt den überlebt hat. Und er will sich dafür eine Yacht kaufen. Nebenbei erwähnt er auch noch, dass er jetzt noch ein Hotel sich zutun will. Und das macht er eigentlich einfach, um dem Verkäufer von diesen Booten sein nicht existentes Geld vorzutäuschen. Nachdem er mit einer 400'000 Franken teuren Yacht ein Probefährtchen gemacht hat, unterschreibt er den Kaufvertrag und brummt mit seinem neuen Besitz davon. Das Geld hat der Verkäufer nie gesehen. Am September, immer noch 2012, kommt dann der Toni zurück in die Schweiz. Überall wird nach ihm gefahndet und dann entscheidet er sich dazu, dass ja das Ganze mit dem Hochstapel und ständig die Frauen um den Finger herumzuwickeln, das ist schon recht anstrengend. Also stellt er sich bei der Polizei.
Vor Gericht leitet er auf Rat von seiner Anwältin ein vollumfängliches Geständnis ab. Und wer hat es gedacht, der kommt dafür eine saftige Strafmilderung über. Nach einem halben Jahr Knast wird er dann in eine Wohngemeinschaft übergeben, weil er so gut sich benommen hat in diesem Gefängnis. Und von dort aus versucht er dann, eine Pferderange zu ergaunern, was auch fast geklappt hätte. Also er hat irgendeiner Frau davor gemacht, dass er jetzt die eben kauft und wo sie dann schon einen Notar und alles bestellt hat, für alles schon bezahlt hat und vorgeschossen hat etc., hat er sie natürlich vom Haken gelassen. Und sie ist dann wieder auf diesen Kosten hocken geblieben. Er lernt während seinem Aufenthalt in dieser Wohngemeinschaft auch eine neue Frau kennen. Adele ist eine junge, hübsche Frau, die aber wahrscheinlich vor allem so ein bisschen auf sein angebliches Geld steht. Er macht ihr einen Heiratsantrag und verspricht ihr einen Ehering für 9'000 Franken. Die Anzahlung erscheint aber nie beim Juwelier. Und Toni schafft es aber trotzdem irgendwie, dass er seine zukünftige und auch den Juwelier belohnen behalten kann. Ihr erzählt er dann, dass er eine Villa für 6,4 Millionen Franken am Zuckersee gekauft habe. Und damit er seine Lüge noch ein bisschen bestätigen kann, bestellt er ganz viel Möbel beim Möbelpfister und lässt sich die dort in die Villa liefern, obwohl das ja gar nicht seine Villa ist. Beim Pfister richtet er dann einen Schaden von 35'000 Franken an, eben einfach weil er die Möbel bestellt hat und die natürlich auch nie gezahlt hätte. Er kommt dann wieder aus dem Wohnheim raus, wo er 2014 eine ganz neue, innovative Sparlampe vertreiben will. Er braucht hier eine Taktik, die er schon mal einmal gebraucht hat. Damals hat er Krawattenknöpfe verkaufen, so ganz innovative, neue. Das mal sind Sparlampen. Und er bietet die an, online und unter der Hand und so. Und die Leute, die wollen das kaufen und geben ihm das Geld dazu, aber die Ware sehen sie natürlich nie, weil es gibt sie gar nicht. Das Mal wird er zum Glück direkt verwischt, weil ihn jemand bei der Polizei verpfifft. Die Strafe ist aber nur eine bedingte Haftstrafe, also so wie am Anfang, dass er dafür gar nicht ins Gefängnis muss. Er bleibt also weiter auf freiem Fuß. Weil er aber wahrscheinlich doch aus vorherigen Zeiten ein bisschen etwas gelernt hat, wartet er dann bis 2017, bis zu seinem nächsten Coup. In Zürich, im Kreis 4, sucht Brigitte, die Pächterin des Restaurants, einen neuen Koch. Ja, wer hätte es gedacht? Der Toni meldet sich und wird natürlich stand der PD eingestellt, weil warum auch immer. Er erzählt der Frau, dass er eigentlich in Brasilien lebe und bei der Swiss kocht heigi und seine Mutter sei jetzt aber gerade gestorben und darum hätte er müssen zurückkommen in die Schweiz. Sie hätte ihm aber ein Vermögen hinterlassen und natürlich will er jetzt Teilhaber von dem Restaurant werden und die ganze brasilianische Kundschaft in Kreis 4 bringen. Natürlich spielt er auch Brigitte die grosse Liebe vor und wer hat es gedacht, sie verliebt sich in ihn. Als es dann aber so weit ist und Toni die 100'000 Franken für die Partnerschaft übergeben sollte, taucht er nicht auf. Seine Geliebte geht ihn dann suchen und findet Toni bewusstlos in der Badwanne. Neben ihm zwei leere Flaschen Schnaps. Als sie dann erfährt, wer ihre Kumpane wirklich ist, geht er ein Herz in die Hose. Auch bei ihr hat er schon Handwerker bestellt, die eine nigel-nagel-neue Küche hätten sollen einbauen. 150'000 Franken, die Brigitte jetzt alles alleine tragen muss. Nach dieser Aktion in der Badwanne wird Toni wegen Eigengefährdung in eine Klinik zu Zug überwiesen. Das Lustige ist, auch in dieser Einrichtung hat er eigentlich versucht, die Leute ein bisschen um den Finger zu wickeln, ihnen ihre Geschichte aufzutischen. Aber weil die Einrichtung für Leute ist, die so ein bisschen, ja, vielleicht nicht ganz 100 sind zum Teil, hat man ihm natürlich das dort nicht geglaubt. 2018 kommt er dann aus dieser Einrichtung raus, wird aber dann sofort eingeknastet für all das, was ich euch jetzt erzählt habe, wo mit dieser Küche und so weiter. Und er muss jetzt für ganze 3 Jahre ins Gefängnis.
Nur ein paar Tage nach seiner Entlassung 2021 aus dem Knast schlägt er gerne wieder zu. Sein neuer Opfer ist eine Geschäftsfrau. Der Anton Schmid ist mittlerweile 62. Die Frau, die er jetzt um den Finger wickelt, ist 61. Ich nenne sie Heidi. Der Toni hat sich 2020 bei einer Buchhaltungsfirma gemeldet. Dort war er noch in Haft. Und die führt Heidi. Er beauftragt sie, die Buchhaltung von einer Garage auf Vordermann zu bringen. Der Auftrag kostet 1700 Franken. Aber wie schon vorher so oft, verbindet denn der Hochstapler Geschäftliches mit Privatem. Der Heidi macht den Eindruck, indem er ihr vom Himmel auf Erde erzählt. Er schwärmt ununterbrochen von Brasilien, wo er mit seinem Bruder auch noch eine Lederfabrik hat. Er erzählt von Wohnungen zu Monaco und auf der Lenzerheide. Bald sind der Heidi und der Anton ein glückliches Pärchen. Einmal kommt dann der Anton mit kurzen Tennishosen und einem teuren Markenshirt bei ihrer Tür. Er sieht aus wie ein wohlhabender Frührentner. Die beiden machen sich einen gemütlichen Tag. Irgendwann zeigt der Toni seiner Geliebten dann stolz auf Google Maps seine Villa zu Rio de Janeiro. Er erklärt ihr jedes Detail von dem Anwesen. Der Toni ist der reiche Geschäftsmann. Nur die schönen Immobilien, die sieht Heidi nie. Lange hebt die Beziehung dann aber auch nicht. Wo Heidi irgendwann mehrmals beim Toni nach dem Geld fragt, wo sie ja eigentlich für den Auftrag zu gut hat, macht er sich plötzlich aus dem Staub und taucht irgendwie ab. Zuerst meldet er sich noch per WhatsApp. Er habe eine schlechte Krebsdiagnose bekommen und darum sei er mit den Nerven am Ende. Das ist das letzte Mal, wo Heidi von ihrem Freund gehört hat. Natürlich war auch damals alles gelogen und ihr Geld weg. Im Nachhinein sagt Heidi, dass er völlig glaubwürdig gewirkt hat. Nicht prahlerisch und auch nicht wie ein Lügner. Sie hat sich darum auch in ihn verliebt. Bei der Heidi hat sich im Gegensatz zu den anderen Opfern aber in Anführungs- und Schlusszeichen nur um 1700 Franken gehandelt, wo sie den Anton betrogen hat. Dafür hat er sie und eben auch die anderen Frauen auch in der Liebe ausgenutzt. Das nennt man Love Scamming. Und Betroffene berichten dann, dass der Geldverlust eigentlich nebensächlich ist und gar nicht so schlimm, weil so das gebrochene Vertrauen viel schlimmer ist. Weil wenn nach einer Weile sich einfach herausstellt, dass die Person, die man eigentlich liebt, die Person, die einem am nächsten steht, gar nicht die Person ist, die sie eigentlich vorgibt zu sein, ist das natürlich ein Schock. Und es ist einfach komisch, wenn einem eine Person, die so nahe ist, irgendwie vom einen Tag auf den anderen fremd vorkommt. Viele Opfer vom Love-Scamming zweifeln dann auch an sich selber. Das Vertrauen in die Menschheit ist weg und sie tun sich schwer, um wieder etwas Neues an sich anzulassen. So auch Heidi. Sie hat nicht können verstehen, wie sie auf ihn hineingehalten ist. Aber grundsätzlich kann eigentlich jedem so etwas passieren oder jeder kann so in eine Situation kommen. Weil es gibt viele Leute, die irgendwie, wenn sie einsam sind oder gerade das Bedürfnis nach Liebe haben, dann einfach alle Red Flags ignorieren. Und darum gibt es viele Leute, die irgendwie in eine manipulative oder toxische Beziehung kommen. Es ist zwar vielleicht so, dass eher gutgläubige Leute dort hineingehen in so Sachen, aber grundsätzlich, wie man so schön sagt, Liebe macht blind. Und es kann jeder treffen. Auch Franziska, Adele, Brigitte und eben Heidi sind blind gewesen. Wobei Heidi relativ glimpflich davongekommen ist, weil sie trotz ihrer Verliebtheit relativ schnell nach dem Geld gefragt hat und darum auch schnell gemerkt hat, dass da etwas nicht stimmt. Der Heidi, ihren Auftrag war ja, um die Buchhaltung von einer Garage auf Vordermann zu bringen. Und der Anton hat nicht nur Heidi irgendwie hinter das Licht geführt, sondern auch den Garagist. Der Anton hat sich nämlich noch aus dem Gefängnis raus für zwei Occasionsautos interessiert und ihm ein paar Wochen später die Autos für 27.000 Franken abgekauft. Der Anton verspricht am Garagist dann, sich bei der Firma mit 4 Millionen Franken zu beteiligen. So schafft er es, dass der Garagist ihm das Geld für die zwei Autos zurückzahlt und 50.000 Franken übergibt. Als Deal, dass er eben nachher in die Garage investiert. Der Garagist zahlt nämlich alles schön über aus, haltet sich an Versprechungen, aber vom Anton seiner Seite werden natürlich die Abmachungen nicht eingehalten. Wo der Garagist dann nachfragt, wo das Geld bleibt, sagt er, dass er Corona hat, ist ja 2021 aktuell gewesen, und darum künstlich beatmet werden im Ausland. Später ärgert sich dann der Garagist natürlich auch über seine Gutgläubigkeit.
Am 13. August 2021 titelt dann der Blick: Der freste Hochstapler der Schweiz stirbt in Badewanne. Der Anton ist mittlerweile 62. Nachdem er in der Schweiz mehrmals verwünscht worden ist, flüchtet er auf Breitbrunn im Bundesland Bayern. Dort pachtet er den Gasthof zur Post. Das mal tatsächlich. Er zahlt ihn tatsächlich und es sieht aus, als gehe der Toni in Pension. Und wir stellen uns das etwa so vor.
Ich möchte Weisswurst,
Brezel
und Bier.
Okay, gut. Ja, dann bestellen wir uns vor mit einem Bier in der Hand und nebenan so an der Theke steht er. Und ja, es sieht halt eben wirklich so aus, als würde er jetzt einfach mal seine Hochstapelei auf die Seite legen und dort zur Ruhe kommen. Im Dorf ist er sehr beliebt, alle haben ihn gern und vor allem die neue Angestellte von Anton. Der Toni macht ein gutes Geschäft mit seinem Restaurant. Er ist in der ganzen Gegend eigentlich sogar beliebt und die Leute kommen regelmässig zu ihm essen oder eben einfach an die Theke, an den Stammtisch sitzen und ein Bier trinken. Auch den Leuten dort erzählt, wie er in Brasilien war, was er dort erlebt hat und was er alles besessen hat. Aber es wirkt nicht so, als würde er die Leute über den Tisch ziehen, sondern eher so, als würde er einfach, dass er bei ihnen ein bisschen beliebter ist. Am 3. August fühlt sich der Toni dann nicht so gut. Er sagt seiner Angestellten, dass er sich aufgeht, herzulegen. Wo sie dann ein paar Stunden später mal schauen, liegt der Toni tot in der Badwanne. Neben ihm zwei leere Wodkaflaschen. Wo man im Dorf herausfindet, was der Anton Schmid wirklich war oder wer er wirklich war, kommt die Theorie auf, dass hier jemand seine Finger im Spiel haben könnte. Schließlich hat er so vielen Menschen so viel Geld aus der Tasche gezogen, ihnen so viel Leid angetan. Und da wäre es eigentlich recht wahrscheinlich, dass sich irgendjemand von diesen Menschen, die halt dadurch vielleicht sehr viel oder sogar alles verloren haben, sich an ihm würde rächen. Die Polizei geht hier aber eigentlich von einer selbstverschuldeten Todesursache aus. Der Hochstapler Anton Schmid, der die Schweizer Behörden 40 Jahre lang an der Nase geführt hat, hat sich tot gesoffen.
Der Anton ist jetzt zwar gestorben, aber was passiert jetzt mit den Opfern, die zurückgeblieben sind und ihr Geld nie mehr gesehen haben? Rechtlich gesehen ist das, was der Anton hier begangen hat, eigentlich meistens Betrug und manchmal gewerbsmäßiger Betrug gewesen. Die zwei Tatbestände stehen im Artikel 146 vom Schweizer Strafgesetzbuch beschrieben. Und da ist ziemlich komplizierte juristische Sprache, darum da ein kleines Beispiel. Wenn Anja zum Beispiel mir absichtlich etwas vorgaukelt, damit ich ihre mein viele Geld, das ich habe, abgib, wird Anja mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder einer Geldstrafe bestraft, je nachdem wie schlimm das da ist, was sie gemacht hat. Schadenersatz muss Anja dann wahrscheinlich nicht zahlen, weil bei Betrug ist es schlussendlich schwierig, ein Urteil zu fällen, weil die meisten geben das Geld ja freiwillig. Also ich hätte es dann freiwillig gegeben. Wenn jemand gezwungen wird, um das Geld zu geben, dann ist es natürlich wieder etwas anderes. Aber beim Anton ist es so gewesen, dass die Leute ihm es auch freiwillig geben. Nur natürlich unter einem völlig erfundenen Umstand. Weil Anton immer wieder irgendwelche Erfindungen und Maschen aus seiner Fantasie gezogen hat. Das heisst, der Fall von Anton wird eigentlich juristisch oder vor Gericht gleich gehandhabt, wie wenn zum Beispiel Anja nach dem Live-Podcast ihres Outfits, das sie extra für den heutigen Abend gekauft hat, doch nicht mehr so cool findet und dann online verkauft, aber da nie schickt der Person, die sie ist. Verkauft hat.
Das ist aber, so, wie der Anton das eigentlich gemacht hat mit den Krawattenknöpfen, genau, und der Sparlampe.
Ja. Schlussendlich zählt aber auch noch dazu, wie schlimm das der Betrug war. Und der Anton hat natürlich eine größere Strafe bekommen als Anja mit ihrem Outfit, das sie nicht verkauft. Genau.
Ja. Für die, die unseren Podcast hört,
die wissen, dass am Schluss von einer Folge eigentlich immer noch ein True Crime-Tipp kommt, wo ziemlich viel oder auch einfach etwas mit dem Fall, den wir gerade hatten, zu tun hat. Einen Film über Anton Schmidt gibt es leider noch nicht. Genau. Ich finde, es wäre höchst Eisenbahn. Ja? Hast du etwas wollen sagen? Gut, nicht? Haben wir nachher darüber drauf. Genau. Ich habe diesen Film schon sicher 10 Mal gesehen. Der Film erzählt von einem Hochstapler. Es ist eine grossartige Besetzung. Wir sehen es, Leo DiCaprio, Tom Hanks. Steven Spielberg-Film kann gar nicht schlecht kommen. Ist wirklich ein grossartiger Film. Erzählt eben auch von einem Hochstapler, der eigentlich fast die ganze Welt über den Tisch gezogen hat und denen ihr Geld abgenommen hat. Zudem hat er aber auch noch ein bisschen Prestige wollen. Er hat unbedingt einen guten Job wollen und hat sich darum eigentlich als zum Beispiel als Pilot ausgegeben, einfach damit er die Uniform anlegen kann. Und das ist eine wahre Geschichte. Der Film basiert auf wahren Begebenheiten und ist dazu auch noch wahnsinnig spannend.
Genau.
Und jetzt haben wir noch etwas vergessen vorhin, was wir eigentlich noch hätten wollen sagen.
Genau. Darum, für die, die unseren Podcast hören, die wissen vielleicht, dass ich Mathe hasse. Wirklich. Auch schon in der Schule. Darum, aber heute habe ich mir wirklich extra Mühe gegeben für euch und ausgerechnet, wie viel das der Anton, wie viel Geld das er gemacht hat in diesen 40 Jahren Verbrechen. Und das sind wirklich über 4 Millionen Franken insgesamt. Und als Vergleich nochmal schnell der Tinder-Swindler, der hat seine Verbrechen in den skandinavischen Ländern begangen und er hat 9 Millionen Franken ergaunert. Und über ihn ist ein Netflix-Doku gedrillt worden und die ganze Welt kennt ihn eigentlich, also ziemlich viel. Und er hat mittlerweile etwa 1 Million Follower oder fast sogar mehr auf Insta. Logisch kann der Anton keine Follower mehr haben auf Insta, weil er tot ist, aber irgendwie finde ich am Anton seine Maschen manchmal fast noch gescheiter wie die vom Tinder Swindler. Und ich weiß nicht, vielleicht hätte er, ich will ihn da jetzt nicht loben, aber er hat vielleicht auch eigene Netflix-Serie theoretisch verdient, aber wir sind hier in der Schweiz und darum kennt fast niemand den Anton Schmidt.
Wenn wir ganz ehrlich sagen, wir haben den Anton Schmidt vorher auch nicht gekannt. Wir hoffen, ihr habt die Geschichte vorher auch noch nicht gekannt von Anton Schmidt. Wir haben uns ein bisschen schwer da, eben so einen Fall eigentlich zu suchen, weil, ja, weiss auch nicht, wir am liebsten reden wir über Mord und Totschlag. ist vielleicht etwas problematisch, ich weiß es nicht, aber ja, und jetzt heute halt Thema entsprechend ist es aber sehr interessant gewesen. Also mal ein Fall, wo nicht einfach eine Tat passiert oder mehrere Taten auf dem gleichen Haufen passieren, sondern der Typ hat wirklich 40 Jahre lang, so lange wie andere Leute arbeiten, hat er Leute über den Tisch gezogen. Und das war einfach sein Job gewesen. Das war sein Beruf gewesen, irgendwelche Leute über den Tisch zu ziehen. Und das finde ich auf eine negative Art beeindruckend.
Und ich finde es auch einfach krass, weil er hat auch die Krankheiten erfunden und weiss ich nicht was, irgendwie Krebs und seine Hode da, die abgeschnitten worden ist und weiss ich nicht was. Sorry, aber wie kommst du auf diese Idee? Und auch allgemein, die Recherche war sehr kompliziert, weil er so viele verschiedene Delikte begangen hat. Ich weiss nicht, das war wirklich eine Herausforderung.
Ja. Ja, es hat auch einen Journalist gegeben, der ist eben vom Blick gesehen. Und der hat sich wirklich auf den Fall reingebissen. Das war sein Fall des Lebens, gewesen, wie er selber gesagt hat. Der ist mittlerweile in Pension. Und ja, ich glaube, er hat recht gehabt, dass er sich dort so reingebissen hat. Und ohne ihn hätten wir heute auch nicht so ausführlich erzählen können.
Genau.
Genau. Ja, damit wären wir eigentlich
Mit dem Fall
durch. Fertig. Merci euch vielmals, dass ihr alle da gewesen seid.
Wir melden uns nochmal aus dem Schnitt, oder besser gesagt, aus der Zukunft. Aus der Zukunft in der Vergangenheit. Okay, gut, das ist ganz komisch. Aber wir hoffen, euch hat der Fall gefallen. Es war ein bisschen ein anderer Fall gewesen. Wir haben beim Live-Podcast, denen, die gekommen sind, versprochen, dass es nächstes Mal, sagen wir mal, wieder ein bisschen mehr um Mord und Totschlag geht und weniger um Betrug. Aber ja, wir hoffen, dass alle, die nicht haben können, das nächste Mal, wenn wir live gehen, irgendwie die Chance rüberkommen, können schauen und ja.
Ja, und für alle, die dabei sind, hoffentlich kommen wir da auch nächstes Mal dann wieder, wenn wir irgendwann mal wieder einen Live-Podcast machen. Weil ja, es war mega, mega cool und wird sicher wieder mal einen geben. Wir wissen noch nicht, wann und wo, aber die Infos kommen dann irgendwann mal. Und ein paar Bilder zum Fall gibt es natürlich noch auf unserem Insta. Und wenn ihr uns gerne ein bisschen helfen wollt, könnt ihr auch unseren Podcast gerne bewerten auf Spotify oder Apple Podcast oder auch weiterempfehlen euren Kollegen, Kolleginnen, wem auch immer. Wir würden uns mega freuen.
Genau. In dem Fall, ciao zusammen, bis in 2 Wochen.
Tschüss zusammen.